Wenn ihr eure Bibeln habt, dann öffnet bitte mit mir 2. Samuel, Kapitel 4. Wir schauen uns die Verse 4, Vers 1 bis 5, Vers 5 an. Wenn wir jetzt hier unser Studium durch das Buch des Samuel fortsetzen. Und ihr erinnert euch daran, 1. Samuel 31 hat mit dem Tod von Saul geendet, mit Israels erstem König. Und wir, ja, in Kapitel 1 war dann dieses Klagelied über Jonathan und Saul, den besten Freund von David. Und dann gibt es so einen kleinen Vorgeschmack von dem Bürgerkrieg, der zwischen Juda und Israel dann tobt. Die Männer von Saul, die Isboset nachfolgen und ihn als König über Israel einsetzen, und Abner dann im Krieg ist gegen David. Was wir sehen ist, dass, also in unserem Text sehen wir jetzt dann eben, wie die ganze Armee von Saul fällt und David als König über ganz Israel eingesetzt wird. 2. Samuel 4, Vers 1. Hört jetzt Gottes Wort. Und als der Sohn Sauls hörte, dass Abner in Hebron gestorben war, da wurden seine Hände schlaff und ganz Israel war bestürzt. Und zwei Männer waren Oberste der Scharen des Sohnes Sauls. Der Name des einen war Baana und der Name des anderen Rekab, Söhne Rimmons, des Beerotitas von den Kindern Benjamin. Denn auch Beerot wird zu Benjamin gerechnet. Aber die Beerotiter flohen nach Gittaim und haben sich dort als Fremde aufgehalten bis auf diesen Tag. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an den Füßen lahm war. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Israel kam. Da nahm seine Armee ihn auf und floh. Und es geschah, als sie ängstlich floh, dass er fiel und lahm wurde, und sein Name war Mephiboset. Und die Söhne Rimmons, des Berotitas, Rekab und Baana, gingen hin und kamen bei der Hitze des Tages in das Haus Isbosets, während er seine Mittagsruhe hielt. Und sie kamen dahin bis in das Innerste des Hauses, als wollten sie Weizen holen, und sie schlugen ihn in den Bauch. Und Rekab und sein Bruder Baana flohen. Sie kamen in das Haus, während er in seinem Schlafgemach auf seinem Bett lag, und sie schlugen ihn und töteten ihn und hieben ihm den Kopf ab. Und sie nahmen seinen Kopf und gingen den Weg der Ebene die ganze Nacht hindurch. Und sie brachten den Kopf Isbosets zu David nach Hebron und sprachen zum König: Siehe, der Kopf Isbosets, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der nach deinem Leben trachtete. Und so hat der Herr meinem Herrn, dem König, an diesem Tag Rache verliehen an Saul und an seinen Nachkommen. Da antwortete David Rekab und Baana, sein Bruder, den Söhnen Rimmons, des Berotitas, und sprach zu ihnen: So wahr der Herr lebt, der meine Seele erlöst hat aus aller Bedrängnis, den, der mir berichtet und sprach, siehe, Saul ist tot, und der in seinen Augen ein guter Bote war, den ergriff ich und tötete ihn in Ziklag, um ihm so Botenlohn zu geben. Wie viel mehr sollte ich jetzt nicht sein Blut von eurer Hand fordern und euch wegschaffen von der Erde, da gottlose Männer einen gerechten Mann in seinem Haus auf seiner Lagerstätte ermordet haben. Und David gebot seinen Knaben, und sie erschlugen sie und hieben ihnen die Hände und die Füße ab und hängten sie auf am Teich in Hebron. Den Kopf Isbosets aber nahmen sie und begruben ihn im Begräbnis Abners im Hebron. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron, und sie sprachen und sagten: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt: Du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, und der König David schloss einen Bund mit ihnen in Hebron vor dem Herrn. und sie salbten David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde. Er regierte 40 Jahre. In Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate über Juda. Und in Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Das Gras verwelkt, die Blume verdorrt, aber das Wort des Herrn steht für immer. Es gibt eine lustige Aussage im Militär, die heißt, beeilt euch und wartet. Mir soll man sich also beeilen, um dann zu warten. Also du musst dich beeilen, alles auszuladen, was du hast zum Beispiel, und dann musst du dort warten. Du sollst dich beeilen, zu einem Ziel zu kommen, und dann sollst du dort warten. Du musst, dein Chef braucht sofort irgendwas von dir, und dann liegt's dort rum. Das ist in unserer Gesellschaft doch oft so, dass wir irgendwie uns beeilen, um Dinge zu tun, und dann warten auf das, was als nächstes passiert. Ganz selten leben wir in dem Moment, in dem Gott uns berufen hat. Und noch seltener warten wir mit Geduld und verlassen uns auf den Herrn. David ist hier ein gutes Beispiel dafür, wie das aussieht, wenn jemand wartet. Es gab nichts irgendwie in Eile über seine Königschaft. Nichts war irgendwie, was er forciert hat, sondern es hat Jahre gedauert, wo der Herr ihn beschnitten hat und geformt hat und ihn geformt hat in den König, der er bekommen sollte. Wir müssen oft warten und mit Geduld auf den Herrn. Das Zeitplan vom Herrn ist perfekt. Und manchmal denken wir vielleicht, dass Gott es nicht zum Ziel bringen wird, aber das ist falsch. Geduld ist ein wichtiger Teil von dem Leben als Christen. Gottes Zeit ist die beste Zeit. Wir sollen geduldig auf den Herrn warten, weil Gott, der Herr, alle Dinge zum Abschluss bringt, nach seinem Willen. Wenn wir also an den Text jetzt kommen, dann fragen wir uns, wie passt denn die Zeit von Gott in das, was der Mensch tut, in die Handlung der Menschen? Wie bringt Gott seinen Willen zur Geltung in der Mitte von solchem Chaos? Wir schauen uns drei Sachen an wieder. Das eine, so ein Hauptthema, eine stolze Handlung, die durch sündige Menschen getan wird. Kapitel 4, Vers 1 bis 7a. Das ist wirklich der Anfang von einem tragischen Ende von Sauls Nachkommen. Abner hat gerade das ganze Heer in den Hand von Abner wurde gerade von Joab getötet aus Rache, und Isboset ist jetzt wirklich in großem Sorgen und in Problemen, weil sein Heerführer gestorben ist. Und er hat jetzt niemand mehr, der David bekämpfen kann. Isboset ist sozusagen jetzt das letzte Ziel, das letzte wertvolle Ziel, das die Armee von David bekämpfen muss, bevor David König werden kann über alle. In Vers 1 sieht man, wie schlimm das war für Isboset. Da heißt es, da wurden seine Hände schlaff und ganz Israel war bestürzt. Sie haben dieses Gewicht dieses Verlustes gespürt. Es heißt so, die Hand wurde, als ob er sie nicht mehr bewegen konnte. Und die Hand ist immer verbunden mit der Macht. Er hat also alle seine Macht verloren, die er einst besessen hat. Und deswegen wird ganz Israel bestürzt, sind ganz von Sinnen wegen all dem, was passiert ist, weil sie diesen Commander verloren haben. Dieses Wort bestürzt ist, also bedeutet sowas wie komplett von Sinnen außer sich. Das wird auch in 1. Samuel 28, Vers 21 benutzt, als Saul diesen Wahrsagerin trifft. Da heißt es, die Frau trat zu Saul und sah, dass er sehr bestürzt war, und sie sprach zu ihm, siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört, und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, und du hast auf deine Worte gehört, die du zu mir geredet hast. Er war völlig bestürzt, konnte es nicht mehr an sich halten. Sie wussten genau, sie sind verloren, wenn David sie nicht jetzt gnädig behandelt. In Vers 4 wird Mephibosheth eingeführt. Wir haben lernen nicht mehr über ihn, außer dass er eben der Sohn von Jonathan ist. Und es ist erst später wird er wieder auftauchen. Und das ist ganz normal im hebräischen Erzählungen, dass man so etwas jemanden Charakter einführt und dass er dann erst später wieder kommt. Aber damit der Leser oder der Hörer dann weiß, okay, da wird es mal später noch was geben und schon gespannt ist, was mit ihm passiert. David kommt hier zum Thron und sie sagen aber sozusagen, hey, den wird es später noch mal geben und da wird was Wichtiges mit ihm passieren. Also, Saul ist gestorben, Abner ist gestorben und jetzt ist Isboset der letzte lebende Leiter von Israel und der wird jetzt sterben. Wir werden hier also dann noch zu zwei weiteren Menschen, Individuen eingeführt, die Sachen in ihre eigene Hände nehmen und den letzten Überbleibsel von Sauls Dynastie, Königtum, eliminieren, töten. Es gab in Kapitel 3, Vers 1, der Kampf war lang zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Es gab also hier diese zwei, Rechab und Bana, die es auf sich genommen haben, um Isboset zu töten in seinem eigenen Zuhause, dort, wo er sich wohlgefühlt hat. Der Text macht das, ganz klar. Also weder bei Saul war es so, noch bei Joab, sondern oder Abner und auch Isboset. Nicht David hat sie getötet, sondern diese Männer haben ihn getötet. In den Versen 6 und 7 bekommen wir also zwei Geschichten, die irgendwie sich widersprechen. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Das eine ist also, dass sie in die Mitte ins Innere des Hauses von Isboset kommen, was aber auch bedeuten kann eben sein ganzes, alles was ihm gehört, was er besitzt. Sie fragen nach ein bisschen Weizen oder so, wollen irgendwie was zu essen haben und dann töten sie also einen vielleicht von Isbosets Dienern, weil wir ja in Vers 5 wissen, dass Isboset Mittagsruhe hält. Und in Vers 7 kommen sie auch zurück, um ihren Arbeit zu beenden. Und deswegen kommt jetzt irgendwie Vers 6 und sie töten dort einen, der nicht weiter identifiziert wird. Und dann gehen sie weiter und töten dann auch Isboset. Aber eine andere Möglichkeit, das zu erklären, ist, dass wir uns überlegen, wie die Hebräer Geschichten erzählt haben. Und die Geschichten von Hebräern, die sind anders als unsere. Da ist nicht alles linear. Also es fängt vorne an und hört hinten auf. Sondern im Hebräischen, da machen sie oft, erzählen sie Dinge mehrmals, um den Leser, den Hörer zu packen, um ihm besser zu erklären, was passiert ist. Und deswegen wird hier das zweimal erzählt aus verschiedenen Sichtweisen. Also einmal schlagen sie in den Bauch und fliehen und in Vers 7 werden dann genauer erklärt, was sie eigentlich gemacht haben, was dort passiert ist. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn zu Tod gebracht, sie haben ihn den Kopf abgeschlagen. Also Vers 6 ist sozusagen so eine dramatische Pause für den Hörer, damit der Hörer merkt, okay, Isboset ist getötet, sie lesen das Wort Gottes, sie hören es, sie zitieren es zu Hause und sie wissen gar nicht, was passiert. Und deswegen sagt uns der Text, was passiert, gibt uns einen Moment der Pause, damit wir genau verstehen und hören können, was hier passiert. Also Isboset, der Sohn von Saul, ist tot. Und dann setzt der Schreiber fort, dass er uns eine genaue Beschreibung dessen gibt, was passiert ist. Egal, was man darüber denkt, das Ergebnis ist dasselbe. Isboset wird brutal ermordet. Er in seinem eigenen Haus, zu Hause in seinem Bett. Diese Männer haben ihn getötet. Sie haben einen Mord gemacht. Sie haben nicht ihn irgendwie vor ein Gericht gebracht oder so, sondern ihn fies und gemein zu Hause getötet. Warum haben diese Menschen solche schlimmen Sachen gemacht? Obwohl das sehr alarmierend ist, sollte es eigentlich nicht eine große Überraschung für uns sein. Diese Männer, die waren Repräsentanten von all denen, von dem Volk Israel, die nicht ihre Herzen verändert haben, die nicht ihre Herzen beschnitten haben, um den Herrn zu lieben und seinem Wort zu gefolgen, sondern man merkt ja klar und deutlich, dass sie nicht Gott lieben und deswegen solche Dinge tun. Es ist eigentlich ziemlich sicher, ziemlich ähnlich zu dem, was Joab gemacht hat, auf Abners Friedensvertrag zu reagieren. Abner hat einen von seinen Brüdern getötet und er nimmt hier Rache. Es ist auch sehr sichtbar, dass diese Männer versuchten, einen Namen für sich selbst zu machen, indem sie Isboset töteten. Vielleicht waren sie irgendwie durch Unzufriedenheit über das Chaos, das alles, was da in dieser Königsgeschichte passiert, unzufrieden darüber und wollten die politische Situation in dem Königtum verändern. Vielleicht haben sie auch gedacht, dass der Stamm Benjamin nicht richtig vertreten war. Saul war ja aus dem Stamm Benjamin, Isboset also auch. Und diese Männer, da wird ja auch gesagt, dass sie aus dem Stamm Benjamin sind. Vielleicht wollten sie den Respekt für ihren Stamm in den Augen von ganz Israel wiederherstellen. Es hört sich so aus, als ob manche Menschen egal was tun, Hauptsache, dass sie einen Preis oder eine Anerkennung bekommen. Die sich nicht selbst erniedrigen vor Gott, die werden am Ende erniedrigt werden. Wir brauchen nicht eine Sekunde denken, dass unsere Annahme in den Bund Gottes, unsere Aufnahme in den Bund, dass das irgendwie etwas bedeutet, also dass wir zum Bund dazugehören, dass es unsere Rettung ist, unser Heil. Diese Männer haben gedacht, sie machen was Gutes, aber es war natürlich nichts Gutes. Niemals ist Mord oder Hinrichtung irgendwie als Frucht des Geistes genannt oder eingeschlossen in das, was wir tun sollen. Das ist das, was Matthäus auch sagt, Jesus auch sagt, dass nicht alle, die aus Israel sind, zu dem wahren Israel gehören. Sie waren zwar aus Israel, aber sie waren nicht an ihrem Herz beschnitten. Jesus sagt uns in diese schlimme Warnung, damit wir die identifizieren können, die in Gemeinschaft mit Gott sind, an ihren Früchten. Wir haben heute Morgen schon kurz darüber geredet. Matthäus 7, Vers 15 bis 20. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Innen aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten. Sammelt man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. An jeder Baum kann schlechte Früchte bringen. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir selbst, wir müssen aufpassen und aufmerksam sein über wegen dieser Möglichkeit oder dieser Gefahr in Sünde zu fallen, die uns umschlingt und einfängt. So wie diese beiden Männer, die jetzt hier groß herausstellen, dass sie ein Teil vom Volk Israel sind und doch aber nicht auf Gott vertrauen, sondern Sachen in die eigene Hand nehmen. Vers 7b bis 12 ist dann die Verkündigung eines göttlichen Gerichtes. Diese zwei Männer, diese zwei Mörder, sind ungefähr 80 Kilometer gelaufen zu Fuß von nach Hebron und wahrscheinlich war das irgendwie so eine 7-Tages-Reise oder so, die sie jetzt auf sich genommen haben durch die Wüste. Wie schlimm muss man drauf sein, dass man sowas tut, so eine lange Reise auf sich nehmen. Und sie verkünden dann diese bösartige diese bösartige Sache, die sagen sie dann, als ob Gott es gemacht hat. Sie sagen David, Vers 8, siehe, so hat der Herr meinem Herrn, dem König, an diesem Tag Rache verlieren an Saul und an seinen Nachkommen. Sie rühmen sich darüber, dass Gott es getan hat, was sie getan haben. Also Gott hat Isboset getötet und wir sind die Verkündiger dieser guten Botschaft für dich. Und sie haben gegen Gottes Gesetz verstoßen und hoffen jetzt, dass David ihnen irgendwie was Gutes dafür tut. Sie haben gemordet, sie haben gelügt, sie haben falsches Zeugnis abgelegt, sie haben den Namen des Herrn zu Bösen benutzt, sie haben Sünde als Werk des Herrn genannt. Das ist wirklich alarmierend, was sie hier sagen. Was sie denken, dass es nur Trophäe ist, was sie hier David bringen. Im Westminster Kürzeren Katechismus die Frage 54 über die Anforderungen des dritten Gebotes und wie sie den Namen des Herrn missachtet und gelästert haben. Da heißt es, das dritte Gebot verlangt gegenüber dem Heiligen und Namen Gottes und all seinen Titel und Attributen und Worten und Werken. Also diese Menschen haben jetzt gesagt, dass ein Mord im Namen Gottes gerechtfertigt ist. Sie haben vielleicht nicht gewusst, was mit dem Amalekiter passiert ist, der kurz vorher gestorben ist, weil er sowas Ähnliches getan hatte. In 2. Samuel 1, Vers 14 bis 16, da hat David dieses Gespräch mit diesem Amalekiter, dem unbekannten Namen, der Saul getötet hat, wie er sagt. Und David sprach zu ihm, wie hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand auszustrecken, um den Gesalbten des Herrn zu verderben? Und David rief einen von den Knaben und sprach, tritt dazu, stoß ihn nieder. Und er schlug ihn und er starb. Und David sprach zu ihm, dein Blut komme auf dein Haupt, denn dein Mund hat gegen dich gezeugt und gesprochen, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. David nimmt sogar darauf Bezug in Vers 10, wo er sagt, hier, hey, einer hat zu mir gesagt, Saul ist tot und dachte, dass er gute Neuigkeiten bringt. Da habe ich ihn ergriffen und in Ziklag getötet. Ich habe ihm so den Botenlohn gegeben für seine Neuigkeit. Der Amalekiter, der hat eine gute Zukunft bei David gesucht, nachdem David die Amalekiter geschlagen hat gerade, die fest eingenommen hatten und erst wieder zurückerobern musste. Und genauso haben Rechab und Barnaar gedacht, dass sie gute Neuigkeiten, das Evangelium verkünden hier sozusagen. In der Septuaginta wird das Wort Evangelium hier benutzt. Das ist die Übersetzung, eine griechische Übersetzung vom Alten Testament. Sie haben dem David das Evangelium verkündet sozusagen. Aber David hat zurückgereicht und bis auf Genesis 9, Vers 5 bis 6. Also direkt nachdem Noah von der Arche kommt, hat der Gott gesagt, wahrlich euer Blut nach euren Seelen werde ich fordern. Von jedem Tier werde ich es fordern. Von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Das Gesetz Gottes. Dass der Mensch als Bild Gottes geschaffen ist, bedeutet, dass obwohl der Mensch sündig ist, dass er immer noch das Bild von Gott behält und nicht getötet werden darf. Das zeigt diese Wichtigkeit des menschlichen Lebens. David sagt jetzt, dass Isboset nicht so einen Tod verdient hat. Er sagt in Vers 11, wie viel mehr sollte ich jetzt nicht sein Blut von eurer Hand fordern und euch wegschaffen von der Erde, da gottlose Männer einen gerechten Mann in seinem Haus auf seiner Lagerstätte ermordet haben. Es ist interessant, dass David hier ein Wort benutzt, mit dem wir sehr gut kennen. Er nennt diesen Mensch gerecht. In Hebräisch und in Griechischen sind ähnliche, aber doch unterschiedliche Sprachen. Im Hebräischen sind nicht so viele verschiedene Worte. Im Englischen, im Deutschen, im Griechischen gibt es viel mehr Worte. Das ist ähnlich auch bei anderen Sprachen, so wie im Arabischen und dem Ugaritischen. Also all diese Sprachen dort aus der Gegend. Gerechtigkeit im Alten Testament bedeutet nicht immer dasselbe wie im Neuen Testament, hat andere Nuancen. Hier bedeutet die Gerechtigkeit zu der Unschuld von Isboset in dieser Sache. Es ist dasselbe Wort, das Abraham auch benutzt, wenn er über die Menschen von Sodom und Gomorra redet in 1. Mose 18, Vers 23. Und Abraham trat hinzu und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen wegwerfen? Nicht gerecht in dem Sinn davon, dass sie vor Gott für gerecht erklärt wurden. Vielleicht sind 50 Gerechte und er geht dann immer 5 und 5 und 5 runter, bis er merkt, dass wirklich jeder verdorben ist in dieser Stadt. Gerechtigkeit bedeutet also nicht, dass sie für gerecht erklärt wurden, sondern dass sie vielleicht unschuldig sind. Jemand, der nicht das verdient, diesen Tod durch diese bösen Menschen. Hier nochmal, dieser Tod von Isboset, der fällt ganz raus aus allem, wie militärischer Krieg geführt wird. Er war am Schlafen in seinem Haus. Er war nicht in einem offenen Krieg gegen David zu der Zeit. Er hat akzeptiert, dass es einen Friedensvertrag gab, der gegolten hat durch Abner. Aber diese Mörder kommen und während er schläft, töten sie ihn, während er sich ausruht in seinem Haus. Und deswegen ist David jetzt der gerechte Bringer von Gottes Gerechtigkeit. Die Brutalität, in der sie getötet werden, ist sehr herausfordernd für unsere modernen für unsere modernen Gefühle. Aber das war eine ganz normale Art und Weise, wie Könige Gerechtigkeit geführt haben. Das war normal, dass sie ihre Hände und Füße jetzt hier abschlagen, weil es ihre Hände waren, mit der sie Isboset getötet haben. Und die Füße wurden abgeschlagen, weil sie die Füße benutzt haben, um diesen Kopf zu tragen durch die ganze Wüste. Und sie werden aufgehängt als eine Erinnerung an das Volk Israel für die schlimmen Folgen von solch einer Sünde. David ist also schon sehr früh in seinem Königtum und er muss Gerechtigkeit bringen, muss gerechte Urteile fällen für die, die den Krieg in ihre eigene Hand genommen haben. David nimmt also diese Männer, die denken, dass sie im Namen Gottes handeln, aber es war im Namen ihrer eigenen sündigen Lüste, dass sie hier den Mann umbringen. Die Geschichte setzt sich fort, wie also Gott seinen Willen zur Geltung bringt auf seine eigene Art und Weise. Was hier herausgestellt wird, ist, dass nichts hat David, um zu sagen, dass er dieses Königtum selbst sich verdient hat, sondern die ganze Zeit war Gott am Werk, von der Zeit, wo er ein Hirtenjunge war, bis zu der Zeit, als er als König über ganz Israel eingesetzt wird. Es war alles das Wirken von Gott. Nicht David ist gegangen und hat diese Männer getötet, damit er das Königtum bekommen kann, sondern Gott hat diese Männer und ihre sündigen Handlungen benutzt, um seinen Willen voranzubringen. Gott hat es hat es vorangebracht, so dass es funktioniert. Und das ist ähnlich wie bei unserer Erlösung. Gott hat uns berufen, um ihm zu dienen. Und auch bei unserer Erlösung sind Werke ausgeschlossen, damit sich niemand rühme. Ohne Christus sind wir so weit weg von Macht und Möglichkeit. Wir sind tot in unseren Sündenvergebungen. Es braucht eine Handlung von Gott, dass wir einer sein können, wir brauchen einen, der uns retten kann. Aber, und ohne dass Gott all diese kleinen Dinge in unserem Leben wirkt, auch noch danach, wären wir hilflos, wären wir ohne Hoffnung. Die ganze Zeit hindurch können wir ihm nur dienen und ihn lieben mit all unserer Kraft und unserem Herzen und unserem Verstand, unserer Kraft, wenn er wirkt. Und all das sehen wir in einem Schatten, sehen wir das hier schon, in David und wie Gott ihn zurechtbringt und zum Königtum bringt. Und dann sehen wir noch als dritten Punkt eine Geduld, die durch den Geist gegeben wird. Kapitel 5, Vers 1 bis 5. Nach vielen Jahren können wir jetzt sozusagen erleichtert aufstöhnen und sagen, endlich, nach so vielen Jahren, so vielen Leid, so vielen Hass, den er erlebt hat, so viele Könige, die ihn versucht haben zu tönigen, ist David jetzt endlich König über alle, wird er. Und der Bürgerkrieg ist vorbei und Israel steht vereint hinter ihrem König. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, aber David wird dreimal in dieser Geschichte als König gesalbt. Er wurde einmal von Samuel gesalbt. Vor zwei Kapiteln wurde er schon mal gesalbt. Und jetzt ist es sozusagen eine Eskalation, eine nochmal Bestärkung oder Vergrößerung seiner Königschaft. Und die Menschen sehen das auch und sie sagen, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Wir sind deine internen und externen Teile deines Königstums. Das, was innen ist und das, was außen ist. In 2. König Samuel 19 sagt er, meine Brüder seid ihr, mein Gebein und mein Fleisch. Auch in 1. Mose 29 sagt Laban, gewiss, du bist mein Gebein und mein Fleisch. Das bedeutet, dass es eine ganz enge Beziehung ist, die der eine zu dem anderen hat. Eine Verwandtschaft. Aber nicht nur das, sondern sie akzeptieren auch, dass David dieses große Privileg hat und diese Verantwortung, dass er das Volk Israel weidet. Also der einst ein Schafhirte war, der wird jetzt auch hier der Hirte von Israel sozusagen. Im Alten Testament werden oft Menschen Hirten genannt. Das war auch bei Josua so. In 4. Mose 27 heißt es am Ende von dem Vers über Josua, er soll sie ein- und ausführen, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dieser Ehrenausdruck, dieser Ausdruck ist ist eine Metapher, die für Gott auch benutzt wird in Israels Segen an seine Söhne, sagt er über Jakob, aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Von dort ist der Hirte der Stein Israels. Auch im Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder auch im Psalm 80, Vers 1, Hirte Israels, nimm zu Ohren, der du Josef leitest wie eine Herde. Der Herr ist der Hirte seines Volkes. Er leitet uns, er nährt uns, er versorgt uns, alles, was wir brauchen. Und wir sehen diese Qualität auch in einem, der kommen wird. David ist so eine Trittstufe hin zu Jesus Christus als König, aber auch zu Jesus Christus als König. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Autor von Hebräerbrief schreibt über Jesus in Hebräer 13, Vers 20, der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes. Und Petrus sagt dasselbe auch nochmal in 1. Petrus 5, Vers 4. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverweckliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Und Johannes selbst sagt in Offenbarung 7, Vers 17, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden. Und sie leiten zu Quellen des Wassers des Lebens. Also auch in der Zukunft, in der Ewigkeit wird es so sein. Es ist so ein Platz des Segens, in der Herde des guten Hirten zu sein. Unser Hirte und unser größerer König ist uns vorausgegangen. Er wurde versucht, in jeder Art und Weise, wie wir es uns vorstellen können, aber er hat es ohne Sünde getan, um sich ein heiliges Volk zu reinigen, die aus der Welt abgesondert sind, um sie zu vereinen mit sich selbst und damit er sie auch erhält bis ans Ende der Welt, damit sie die Fülle der Segen bis in alle Ewigkeit erhalten können. Jesus ist unser Hirte. Er erinnert uns daran, dass in unserem Leben, egal wie viele Probleme es gibt, er wird uns erhalten. Die Gnade von Christus ist weit mehr als alles, was in dieser Welt gibt. David bekommt jetzt diese großen Segnungen von dem Volk. Er macht einen Bund mit ihm. Und diese Handlung des Bundes ist so wichtig in dem Leben von Israel. So wie David es auf sich nimmt, diese Schwur für das Volk zu sorgen, auf sich nimmt, da schaut das Volk zurück, weil es sich daran erinnert an den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Abraham geht in diesen tiefen Schlaf, die Tiere werden getrennt und normalerweise gehen immer zwei Menschen dadurch und nehmen auf sich diesen Schwur, wo es heißt, tu mir so, wie diesen Tieren angetan wurde, wenn ich den Bund nicht erfülle. Aber der Herr selbst läuft durch diese Teile der Tiere alleine und nur er läuft dadurch und sagt, stellt diesen Bund auf und sagt, tu mir und schneid mich so in zwei Teile, wenn ich diesen Bund nicht einhalte. Gott selbst hat diesen Bund niemals aufgegeben oder dagegen verstoßen. Nein, er hat sogar das, wo wir den Bund gebrochen haben und die Strafe dafür auf sich genommen, hat dieses Last getragen auf sich. Das schaut also nach hinten, dieser Bund, auf den alten Bund, der mit Abraham getan wurde. Und er schaut auch nach vorne, auf den neuen Bund. Dies ist der neue Bund in meinem Blut, auf den Becher. Und jetzt bekommen wir also noch eine Einführung in Vers 4, diese Standardeinführung. Wenn ihr das Buch der Könige lest, da steht es immer wieder so. Er hat so und so viele Jahre gelebt, das war sein Vater und dann hat er so lange regiert. Er setzt uns diese Linie, diese Nachkommenschaft, die danach kommt, setzt es auf sozusagen schon vorher. Und Und dann kommt kurz danach noch Vers 6, was wir dann in ein paar Wochen uns anschauen, wie er die Jebusiter auch noch besiegt. David, wenn wir uns das mal alles nochmal anschauen. David hat als Hirtenjunge, nicht genau wie alt er war, wissen wir, aber die meisten schätzen, dass er zwischen 8 und 15 war, als Samuel ihn gesalbt hat als König. Dort damals hat er schon diese Verheißung bekommen. Es war vielleicht ein bisschen weiter an seinen Teenagerjahren, aber es ist nicht ganz, wir wissen es nicht. Wir wissen, dass Samuel durch die ganzen Söhne durchging und er sagte, nee, der ist es nicht und der ist es nicht und der ist es nicht. Und dann ruft Isai, ruft dann noch David und er wurde dann in den Augen, vor seinen Augen seiner Brüder gesalbt. David war also schon King, König, aber er ist noch nicht eingetreten in dieses Amt des Königs. Sagen wir, er war 15 Jahre alt. Ja, das wäre das spätestmögliche Alter. Dann wäre er also 15 Jahre musste er dann noch warten. Das ist eine wirklich sehr, sehr lange Zeit, die er warten musste, bis er König wurde. Bei uns, wenn wir denken an Geduld, 6 bis 12 Monate, dann ist er schon wirklich lange, oder? Eigentlich, wenn wir sagen würden, bis zum Ende der Woche müssen wir warten, dann sind wir schon ungeduldig und sagen, was, so lange? Aber 15 Jahre ist so eine lange Zeit. Aber das ist die Idee von Geduld, von Ausharren, von Ausharren, das reift durch die ganze Bibel. David hat darauf gewartet, aber er hat mit Geduld auf den Herrn gewartet, dass er das voranbringt. Wir werden oft in dem Psalm, wird uns gesagt, dass wir auf den Herrn warten sollen. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der ist meines Lebens Stärke. Vor wem sollte ich erschrecken? Ja, das ist unser Banner, wohinter wir uns verstecken können. Und deswegen sagt Psalm dann auch noch am Ende von dem Psalm, hart auf den Herrn in Vers 14. Seid stark und dein Herz fasse Mut und haare auf den Herrn. Auch im Psalm 37, Vers 9. Denn die Übeltäter werden ausgerottet werden, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Psalm 130, Vers 5. Ich warte auf den Herrn, meine Seele wartet und auf sein Wort harre ich. Oder auf, ja, hoffe ich. Sprüche 20, Vers 22. Sprich nicht, ich will Böses vergelten. Harre auf den Herrn, so wird er dich retten. Geduldiges Warten und zuversichtliches Ertragen und Ausharren durch den Herrn ist nur möglich, wenn wir Kraft haben durch den Heiligen Geist. Schaut nochmal auf 1. Samuel 16, Vers 13. Da heißt es, und Vers 13, da nahm Samuel das Öl und salbte ihn inmitten seiner Brüder, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und weiterhin. Auch über uns ist der Geist des Herrn gekommen. Und die Frucht des Geistes zeigt sich im Leben des Christen. Eine davon ist doch auch Geduld. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Eine Sache, mit der wir vielleicht oft am meisten, wo wir am meisten Fehler machen. Gott bringt seinen Willen zur Ausführung. Und selbst in Leiden sollen wir deswegen ausharren. Und das letzte Wort heute, 1. Petrus 5, Vers 11, Vers 10. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Vater, noch einmal danken wir dir für dein Wort, dass es aus deinem Mund ausgeatmet wird, dass es fähig ist, uns zu unterrichten und zurechtzubringen, wenn wir in Fehlern sind. Dass es uns ermutigt, dass wir auf die schauen können, die im Glauben mit Geduld und mit langem Ausharren warten mussten. Die Verheißung, die du ihnen vorgesetzt hast. Gib uns bitte auch Herzen, dass wir mit dir auf dich warten, auf dich harren, weil deine Zeit, dein Timing, deine Zeitabfolgen perfekt sind. Hilf uns bitte nicht, ängstlich zu sein, nicht Angst zu haben, was morgen hat, weil jeder Tag an seiner Sorge genug hat, sondern unsere Sorgen auf Christus zu werfen, den Autor und Perfektionierer unserer Erlösung, unseren Immanuel, der für uns gestorben ist, unser Wort, unser Messias. Sei mit deinem Volk, wenn wir jetzt ausgehen und dein Wort weitersagen in den verschiedenen Plätzen, wo du uns berufen hast. Dies bitten wir in dem mächtigen Namen von Jesus Christus, dem König der Könige und Herr der Herren. Amen.